Willkommen zur Sprechzeit, dem Podcast zu Themen und Entwicklungen, die unsere Gäste bewegen. Heute am Mikrofon Lisa Marie Fink und bei uns zu Gast Professor Dr. Martin Hein, Moderator des Klimaschutzrates Kassel. Herr Hein, schön, dass Sie da sind. Ich heiße Sie herzlich willkommen.
Guten Tag, Frau Fink.
Vor kurzem hat der Klimaschutzrat seine Halbzeitbilanz vorgelegt und in der Lokalpresse haben Sie vor allem mehr Tempo bei und Mut bei den politischen Entscheidungen gefordert. Was waren die Hauptgründe für diese Forderungen?
Der Klimaschutzrat ist 2019 durch eine Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung eingesetzt worden. Und das unter den Bedingungen, dass Kassel 2030 klimaneutral sein soll. Nun haben wir inzwischen das Jahr 2024 bald hinter uns und damit ist eine Halbzeit erreicht. Und der Klimaschutz hat jetzt für sich einmal Bilanz gezogen. Was haben wir angestoßen, was haben wir erreicht und was ist nötig, um tatsächlich diese Vorgabe, Kassel 2030 klimaneutral zu machen, noch in die Wege zu leiten. Und da haben wir den Eindruck, dass wenn es mit der gleichen Geschwindigkeit weitergeht, wie in den vergangenen 4 Jahren seit der Etablierung, dass wir dann dieses Ziel nicht erreichen.
Sie haben gerade schon angesprochen, dass Kassel bis 2030 klimaneutral sein möchte. Welche Maßnahmen müssen denn bis dahin noch umgesetzt werden, damit dieses Ziel erreicht werden kann?
Die Stadt Kassel ihrerseits hat jetzt auch vor, mithilfe wissenschaftlicher Begleitung einmal zu schauen, wie effizient waren die Maßnahmen im Blick auf die Verringerung des CO2-Ausstoßes, die die Stadt bisher in die Wege geleitet hat. Das ist insofern wichtig, als wir dann auch mit validen Zahlen umgehen können und schauen, was muss eigentlich noch wesentlich gemacht werden. Ein Punkt ist sicher die Frage der Umstellung des Heizkraftwerkes von Braunkohlebefeuerung zu anderen Möglichkeiten. Da deutet sich möglicherweise auch eine Verzögerung an. Im industriellen Bereich würden wir uns natürlich wünschen, dass auch hier der CO2-Ausstoß geringer wird. Auch im Blick auf die Verkehrspolitik wird man noch zu einzelnen Maßnahmen kommen müssen, die aber schon angedacht worden sind. Wir haben ja vor 2 Jahren eine Gesamtstrategie entwickelt. Und hätte man zielstrebig diese Strategie politisch umgesetzt, dann wären wir dem Ziel, das die Stadtverordnetenversammlung sich ja gesetzt hat, relativ nahe gekommen. Jetzt müssen wir schauen, wo steuern wir nach und können wir das Ziel 2030 überhaupt halten.
Können Sie für unsere Hörer und Hörerinnen noch mal genauer anführen, was die Strategie, die Sie 2022 erstellt haben, beinhaltet?
Die Gesamtstrategie, die wir verabschiedet haben, setzt sich aus verschiedenen Bereichen zusammen. Der Klimaschutzrat ist ja nicht nur ein Plenumsgremium, sondern er hat insgesamt 8 verschiedene Arbeitsgemeinschaften. Wir nennen das Themenwerkstätten, die sich mit den wesentlichen Fragen im Blick auf die Reduzierung von CO2-Ausstoß in unserer Stadt befassen. Das ist ganz wesentlich die Energieversorgung, das ist Mobilität, das ist die Frage nach Ertüchtigung von Wohnraum, das ist die Frage nach der Versiegelung unserer Flächen. Also ein ganzes Bündel verschiedenster Aufgaben, die, wenn man sie zusammenfasst, wahrscheinlich am ehesten geeignet sind, das gesetzte Ziel auch zu erreichen. Mit einer einzelnen Maßnahme, die manchmal durch die Köpfe spukt, dass man sagt, dass wir verringern den brennergetriebenen Individualverkehr hier in der Innenstadt so sehr, erreicht man das Ziel gar nicht. Also insofern halte ich es auch nicht für gut, wenn man hier falsche Vorstellungen aufbaut, also einen Popanz aufbaut, gegen den man dann angehen muss. Wir versuchen eine Gesamtstrategie und die bedeutet eben auch, zum Beispiel die Stadt muss selbst anfangen, auf ihren Gebäuden zu schauen, ob man dort Photovoltaikanlagen anbringt. Man wird auch verstärkt sozusagen Sonnenenergie im Privatbereich einsetzen. Dazu sollen ja auch entsprechende Maßnahmen für die sogenannten Balkonkraftwerke eingeleitet werden. Also es gibt ein ganzes Bündel, mit dem wir es zu tun haben. Und erst dieses Gesamtbündel ermöglicht es, nahe an das gesetzte Ziel zu kommen.
Diesbezüglich war ich auch vor kurzem auf einer Pressekonferenz zu dem Barometer der Energiewende. Da ging es darum, den aktuellen Stand der erneuerbaren Energien zusammenzufassen und auch eine Prognose in die Zukunft zu setzen. Halten Sie das für ein gutes Instrument, das genutzt werden kann?
Jedes Instrument, das uns sozusagen valide Zahlen bietet, ist wichtig. Das Problem liegt eher darin, dass in manchen Bereichen die politischen Entscheidungen langsamer verlaufen, als es eigentlich notwendig wäre. Und im gesamtpolitischen Rahmen ist es so, dass Maßnahmen des Klimaschutzes unter den Bedingungen, unter denen wir gegenwärtig leben, also der sogenannten Zeitenwende etwa durch den Krieg in der Ukraine und den Krieg im Nahen Osten, die Verteuerung von Energie, die ursprüngliche Verteuerung von Energie, dass dies natürlich dazu geführt hat, dass die Fragen des Klimaschutzes etwas in den Hintergrund geraten und immer wieder dann auftauchen, wenn ungeahnte und unvorhergesehene Witterungseinflüsse da sind. Wenn Sie jetzt beispielsweise nach Spanien schauen, dass dort einen derart heftigen Regen gegeben hat, dann wird man nicht leugnen können, dass das mit dem Klimawandel zu tun hat. Aber es gibt sozusagen im eigenen Verhalten dann die Tendenz zu sagen, naja gut, das ist in Spanien, bei uns wird es nicht so schlimm. Und wenn es bei uns dann mal der Fall ist, dann gibt es auch sehr viel Verdrängungsmechanismen, die sozusagen die Dringlichkeit von politischen Entscheidungen dann wieder in den Hintergrund rücken lassen.
Ich spreche ja vor allem auch als eine Person, die der jüngeren Generation angehört. Und Sie gehören ja eher der älteren Generation an. Und dadurch, dass die Maßnahmen nur sehr langsam voranschreiten, empfinde ich es auch so, als würden teilweise das Vertrauen verloren gehen in ältere Entscheidungskräfte durch die jüngere Generation. Wie kann das Vertrauen wieder gestärkt werden?
Also ich würde nicht sagen, dass das eine Frage von Generationen ist, sondern es ist eine systemimmanente Sache. Ich kann zunächst einmal die Ungeduld von Vertreterinnen und Vertretern der jüngeren Generation durchaus verstehen. Und viele Folgen des Klimawandels werde ich voraussichtlich auch angesichts meines Lebensalters nicht mehr miterleben. Aber wir leben eben in einem System parlamentarischer Demokratie mit entsprechenden Entscheidungsgängen. Und die setzen voraus, dass Mehrheiten für bestimmte politische Umsetzungen gefunden werden müssen. Und solange das Bewusstsein in den demokratisch legitimierten Organen nicht in der Weise vorhanden ist, wie es aus meiner Sicht vorhanden sein müsste, muss man eben sozusagen auch um Entscheidungen kämpfen. Und das dauert innerhalb unseres Systems länger, als ich es mir wünschen würde, aber damit muss man meines Erachtens leben. Also ich möchte nicht sagen, dass die Älteren das verhindern, sondern unsere Systeme, als im politischen Bereich, demokratische Legitimation der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrates, Mehrheitsentscheidungen erlauben nur eine überschaubare, unmittelbare Bürgerbeteiligung. Wir haben eben dieses System der repräsentativen Demokratie, nicht der direkten Demokratie, was man sich gerade auf lokalem Bereich auch vorstellen könnte, aber wir haben auch nicht das System der sogenannten delibitären Demokratie, in der stärker sozusagen auf Bürgerentscheide geachtet wird, sondern wir müssen mit den Mechanismen, demokratisch legitimierten Mechanismen arbeiten, die wir nun einmal haben. Und das Problem ist, dass manchmal auch bei ungeduldigen Menschen dann so etwas wie Demokratieverdruss entsteht. Es sind nicht nur die ganz radikalen rechten Kräfte, die die Demokratie sozusagen in Frage stellen, sondern es kommt auch von ganz progressiver Seite, weil eben die Entscheidungsgänge langsam sind.
Wie kann denn nach Ihrer Meinung das Bewusstsein gestärkt werden bei Bürger und Bürgerinnen für den Klimaschutz?
Also das Erste ist, wir neigen alle als Menschen dazu, in unseren Verhaltensänderungen konservativ oder zurückhaltend zu sein. Beginnt zunächst einmal mit einem selbst zu schauen, wo bin ich bereit, um des Ganzen willen auch gewisse Einschränkungen vorzunehmen oder vornehmen zu lassen. Der Streit beginnt ja etwa vor Ort hier in Kassel schon um die Frage der Einrichtung von Radwegen oder entsprechenden Fußgängerzonen. Der Streit beginnt, wenn es darum geht, die Parkzonen zu verringern oder die Parkgebühren nicht unerheblich zu erhöhen, wie das in der Schweiz oder in den Niederlanden völlig unproblematisch ist. Also das geht zunächst mal um die individuellen Verhaltensänderungen, die sicher eine gewisse Rolle spielen. Aber insgesamt gesehen glaube ich weiterhin, dass durch eine gute Argumentation und eine gute Folgenabschätzung es tatsächlich gelingen kann, auch zu Verhaltensänderungen im politischen Bereich zu kommen. Das muss aber gut kommuniziert werden. Und hier, denke ich, ist es wesentlich, Bürgerinnen und Bürger als Betroffene zu beteiligen. Ich mag nicht diese Formulierung, wir müssen die Leute mitnehmen. Das suggeriert immer schon, dass die andere Seite weiß, wo es hingeht. Sondern wir müssen Menschen in überschaubaren Bereichen, um die es dann auch geht, wirklich beteiligen, sachlich, sachgemäß informieren, dann allerdings auch möglicherweise politische Entscheidungen nicht scheuen, die unter Umständen auch Widerspruch erzeugen. Ich glaube nicht, dass es in der Lokalpolitik wie in der Politik insgesamt immer nur hundertprozentige Entscheidungen gibt, sondern wir müssen kompromissfähig bleiben.
In der kommenden Woche, am 6. November, findet ja auch eine Bürgerversammlung zum Thema Klimaschutz statt. Was werden da Hauptthemen sein und was erhoffen Sie sich davon?
Zunächst einmal muss man sagen, die Bürgerversammlung ist ein, Anführungszeichen, Instrument der hessischen Gemeindeordnung. Und einberufen wird die Bürgerversammlung durch die Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung. Das ist keine Veranstaltung des Klimaschutzrates. Aber der Klimaschutzrat hat die Einberufung solch einer Bürgerversammlung, die auch hier in Kassel nicht allzu oft stattfindet, angeregt, um mit der Thematik des Klimaschutzes wieder stärker in die breitere Öffentlichkeit geraten zu können. Und wir erhoffen uns zum einen eine große Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, nicht ausschließlich der Fachleute. Das ist keine Veranstaltung, wo sich nur Fachleute untereinander über bestimmte Wege zu einer Verringerung des CO2-Ausstoßes zusammenfinden, sondern die Bürgerinnen und Bürger sollen an den einzelnen Informationstischen informiert werden über das, was die Stadt auch bereits macht und was sie in der nächsten Zeit plant zu machen. Aber es gibt auch entsprechende Diskussionstische, wo man selbst mit seiner eigenen Meinung einmal in einem geschützteren Raum über die Frage des Klimaschutzes sprechen kann. Was erwarte ich mir davon? Das sage ich ganz offen, werde ich auch bei der Bürgerversammlung sagen. Ich erwarte mir einen neuen Schub. Jetzt gerade in der sogenannten zweiten Halbzeit wieder strenger auf die Konsequenzen des politischen Handelns und Entscheidens zu achten und auch für uns als Klimaschutzrat sozusagen eine neue Motivation, da am Ball zu bleiben. Ich finde es schon ausgesprochen beachtlich, dass es gelungen ist, seit der ersten Sitzung des Klimaschutzrates, ich glaube im März 2000, bis jetzt sozusagen die Aktivitäten im Schwange zu halten und im Gang zu halten. Das heißt also, viele sind weit über 4 Jahre doch mit einer hohen Konzentration und hohen Kompetenz dabei, um bei der Erreichung des Ziels Klimaschutz 2030, Klimaneutralität, dann auch mitzumachen. Das ist nicht das ist nicht selbstverständlich. Alle in den Themenwerkstätten wie auch im Plenum des Klimaschutzrates arbeiten ehrenamtlich, ohne jede Aufwandsentschädigung.
Und welche Maßnahmen sind nach Ihnen am dringlichsten umzusetzen?
Ich selbst kann das nicht entscheiden. Ich würde allerdings beim Mobilitätssektor anfangen. Das ist sicher der schwierigste, aber es gibt wunderbare Beispiele und mir geht es so, wenn ich jetzt in anderen Städten bin, zuletzt in Köln, dann sehe ich, was dort inzwischen auch an Umrüstung stattgefunden hat. Man muss dazu nicht etwa in die Niederlande, nach Eindhoven oder Zetten-Bos fahren. Städte, die ich sehr gut kenne, wo man eine gerade so ideale Verkehrsplanung entwickelt hat. Man kann auch in Deutschland schon sehr gute Beispiele sehen. Und da glaube ich, dass mit einem geschickten etwa Einbahnstraßennetz in der Innenstadt, mit der Ausweisung von Radwegen oder Fußgängerzonen insgesamt gesehen eine stärkere Attraktivität der Innenstadt als Beispiel erreicht werden kann. Es wird ja oft gesagt, die Innenstadt verödet, wir brauchen mehr Parkplätze, damit die Leute möglichst nah an das Geschäft heranfahren können. Ich glaube, es ist umgekehrt. Die Innenstadt gewinnt, wenn es mehr Aufenthaltszonen gibt. Parkplätze stehen in ausreichendem Maße hier am Friedrichsplatz unterirdisch zur Verfügung und man sozusagen das Flanieren in der Innenstadt wieder lernt. Das ist in Kassel ein bisschen verloren gegangen.
Und dann noch eine abschließende Frage. Was wünschen Sie sich persönlich denn für die Zukunft des Klimaschutzes in Kassel?
Also ich möchte gerne haben, dass es möglichst gelingt, viele ins gleiche Boot zu bringen. Nicht nur die Aktivistenszene, sondern genauso Handel, Gewerkschaften, Unternehmen, dass wir das als gemeinsames Ziel im Blick behalten. Es geht nicht darum, von Kassel aus die Welt zu retten. Diesen Anspruch habe ich als Theologe überhaupt nicht. Sondern es geht darum, für unsere Stadt eine lebenswerte Zukunft zu entwickeln und dafür auch nicht nur sozusagen Dinge anzustoßen, die Symbolcharakter haben, sondern wirkliche Effizienz. Und da gibt es auch in der Stadtplanung eine ganze Menge zu tun.
Sie haben ja gerade davon gesprochen, dass es wichtig ist, dass die Leute zusammen daran arbeiten. Und jetzt bezüglich des Klimaschutzrates ist es ja aktuell die Situation, dass die Wirtschaftsseite da ausgestiegen ist. Wird da aktuell wieder dran gearbeitet, um wieder zusammenzukommen?
Ich arbeite schon seit einiger Zeit im Sinne von vertrauensbildenden Maßnahmen daran. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Wirtschaftsverbände ihrerseits einen Beobachterstatus einnehmen, sodass sie wenigstens wissen, was im Klimaschutzrat erörtert wird. Anstelle der Verbände ist ja nun eine ganze Reihe von Unternehmen durch einzelne Personen im Klimaschutzrat vertreten, sodass ich nicht den Eindruck habe, der vielleicht ursprünglich entstanden ist, der Klimaschutzrat wäre prinzipiell wirtschaftsfeindlich. Das ist überhaupt nicht der Fall. Würden auch diejenigen, die engagiert im Klimaschutzrat von Seiten einzelner Unternehmen mitarbeiten, auch direkt in Abrede stellen. Was wir allerdings positiv erreicht haben, das ist, dass die Wirtschaftsverbände, nachdem sie aus dem Klimaschutzrat ausgeschieden sind, nun ihrerseits ein eigenes Konzept entwickelt haben, von dem ich meine, dass es zu 70% deckungsgleich ist mit dem, was wir auch wollen.
Was beinhaltet zum Beispiel dieses eigenentwickelte Konzept?
Es gibt zum Beispiel auch ein Mobilitätskonzept, das es eben auch erreichen soll, weiterhin die Innenstadt mit Brennern, also mit motorgetriebenen, also mit verbrennergetriebenen Motoren zu erreichen, aber natürlich auch die Ausweisung von PV-Anlagen auf Industrieanlagen. Da ist eine große Fläche eigentlich vorhanden, die man weiterhin auch nutzen könnte. Also die Unternehmen wie auch die Verbände sind sich ihrerseits sehr wohl bewusst, dass sie einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz leisten können und das auch leisten wollen. Ich würde keinem prinzipiell unterstellen, sozusagen nur aus Gründen des ökonomischen Profites hier so ablehnend oder gar widerständig zu sein. Das glaube ich nicht.
Professor Dr. Martin Hein, Moderator des Klimaschutzrates, war hier in der Sprechzeit als Gast. Herr Hein, vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft.
Ja, herzlichen Dank, Frau Fink. Ich danke auch für das Gespräch.